ARD.
SWR Kultur. Forum.
Der öffentliche Raum, wie finden wir zusammen? Am Mikrofon ist Thomas Ihm. Die Fußgängerzone, der Marktplatz, aber auch Busse und Bahn oder das Internet. In öffentlichen Räumen treffen sich Fremde und teilen gemeinsame Erfahrungen. Damit es funktioniert, muss die Kulisse stimmen und es braucht ein Mindestmaß an Etikette. Ungeschriebene Regeln und angepasstes Verhalten machen den öffentlichen Raum lebens- und liebenswert. Genauso können Vandalismus, Respektlosigkeit und Verwahrlosung öffentliche Räume zu No-Go-Areas werden lassen. Also wie klappt das miteinander und wie behalten öffentliche Räume ihren Charme? Darüber diskutieren hier im Forum in SWR Kultur Professor Dr. Arnold Bartetzky vom Leibniz-Institut für Geschichte und Kultur des östlichen Europas. Dr. Moritz Maikämper, er arbeitet am Bundesinstitut für Baustadt- und Raumforschung, und Professor Dr. Gesa Ziemer von der Hafenuniversität in Hamburg. Sie beschäftigt sich mit der Zukunft der Stadt und ihrer Entwicklung, nicht nur in Deutschland, sondern weltweit. Frau Ziemer, jeder hat eine Vorstellung vom öffentlichen Raum, aber öffentliche Räume sind überaus vielfältig in ihrem Aussehen, ihrer Funktion und ihrem Vorhandensein. Es können Plätze oder Netze sein oder, wenn man mit dem Handy auf einem Platz steht, beides. Also wie definieren wir das Phänomen? Könnte man sagen, öffentlicher Raum ist das, wo mich Leute, die ich nicht kenne, stören könnten, aber wo mir die fremden Leute, die mich nicht stören, anwesend sein sollten?
Ja, die Definition ist gar nicht so schlecht. Also erstmal aus der Perspektive der Stadtentwicklung kann man sagen, dass öffentliche Räume etwas ganz, ganz Zentrales sind. Also eine Stadt, die keine belebten öffentlichen Räume hat, ist eigentlich eine traurige Stadt. Und ich glaube, wir konnten das alle sehr schön erleben während der Corona-Zeit. Wir erinnern uns alle an die Lockdowns. Da war es ja wirklich so, dass die öffentlichen Räume leer waren. Es war verboten, dass wir uns bewegen durften auf den öffentlichen Räumen. Und das war ganz schön gespenstisch, fand ich. Das war schon richtig bedrohlich, ne? Es gibt so Kriterien für öffentliche Räume. Also ich würde sagen, öffentliche Räume sind multifunktional. Das ist ganz wichtig, dass ich eben verschiedene Sachen machen kann. Ich kann vielleicht Sport machen, ich kann an Kultur teilhaben. Ich kann aber auch einfach nur da sein und nicht konsumieren. Also ein Ort vielleicht, der auch konsumfrei ist. Und natürlich sollte ein öffentlicher Raum gut angebunden sein. Und wir sollten Erfahrungen machen können. Das haben Sie am Anfang schon gesagt. Ich denke, ganz, ganz zentral ist dieses Element, dass wir eigentlich kollektive Erfahrungen teilen in öffentlichen Räumen. Und das ist etwas sehr Existenzielles. Das ist Gemeinschaftsbilden. Das ist auch etwas sehr Politisches. Und wenn wir das nicht können, wie es in der Corona-Zeit der Fall war, da waren wir alle isoliert in unseren Wohnungen, dann ist das schon ganz schnell ganz existenziell und auch bedrohlich. Und insofern sollte der öffentliche Raum natürlich offen sein, auch inklusiv. Und wie Sie eben auch schon gesagt haben, da können wir vielleicht später nochmal drüber sprechen, er findet heute nicht nur analog statt. Wir treffen uns nicht nur physisch im öffentlichen Raum, sondern eben auch im Internet.
Herr Bartetzky, wie sehr hängt denn der öffentliche Raum von dem Begriff Öffentlichkeit ab und damit von weiteren Begriffen, die wir daraus ableiten können, wie Demokratie, Identität, Teilhabe?
Ich würde gerne noch der Definition des öffentlichen Raums von Frau Ziemer etwas hinzufügen, was uns, denke ich, allen geläufig ist. Das ist der Begriff des dritten Ortes. Der wird seit einigen Jahrzehnten diskutiert in der Stadtplanung, aber auch in verwandten Disziplinen. Und damit ist gemeint der Ort, der nicht unsere Wohnung ist und auch nicht unser Arbeitsort ist. Das heißt, alles, was dazwischen ist, das können Straßen sein, das können Plätze sein, das können aber auch Cafés und Kneipen sein oder auch Bibliotheken und Museen, also auch die halböffentlichen Räume. Und ich glaube, dass das ein Begriff ist, den wir auch noch diskutieren könnten. Ich würde mal mit einem Loblied beginnen. Ich glaube, wir werden alle im Laufe unserer Diskussion ein bisschen zu beanstanden haben an der Qualität unserer öffentlichen Räume, Potenziale erkennen. Aber ich habe mir Gedanken gemacht auf dem Weg hierher. Und da ist mir klar geworden, dass wir eigentlich in einem globalen, internationalen Maßstab doch ziemlich gut dastehen in Deutschland. Also zunächst einmal haben wir ziemlich viel öffentlichen Raum. Wir haben viele Straßen, wir haben viele Plätze, wir haben auch offene Universitäten. Ich bin gerade durch den Leipziger Universitätscampus gegangen, da ist mir nochmal bewusst geworden, jeder kann hierher, es gibt keine Einlasskontrollen. Also es gibt in Deutschland ziemlich viel öffentlichen Raum. Das ist beileibe nicht überall auf der Welt so. Das sieht schon in den Vereinigten Staaten anders aus, ganz zu schweigen von Ländern auf anderen Kontinenten.
Aber ganz kurz, ist das ein demokratieförderndes Element, der öffentliche Raum? Und wenn ja, wie sehr?
Der öffentliche Raum ermöglicht Kommunikation. Ich bin ein bisschen skeptisch bei dieser Vorstellung, dass wir auf einem Marktplatz uns in Diskussionen begeben mit anderen Bürgerinnen und Bürgern. Da ist unser Bedürfnis danach einfach begrenzt. Wir wollen das auch nicht mit allen tun und auch nicht immer tun. Das gehört auch zum städtischen Leben dazu. Aber gerade in solchen halböffentlichen Räumen, wie zum Beispiel Universitäten, Universitätsinnenhöfe, Kneipen, Restaurants, da findet doch sehr viel Begegnung statt. Oder vielleicht auch ganz wichtig und immer wieder unterschätzt, Spielplätze. Also die Spielplätze sind, glaube ich, eine ganz wichtige Gattung für einen öffentlichen Raum, in dem tatsächlich Begegnung stattfindet. Begegnung mit bis dahin unbekannten Menschen.
Herr Maikämper, das Bundesinstitut für Bau-, Stadt- und Raumforschung gehört zum Bauministerium von Ministerin Clara Geiwitz. Wenn ich es richtig sehe, führen Sie einen endlosen Kampf für den Erhalt und die Attraktivität der Innenstädte. Das ist Ihnen auch, beziehungsweise dem Steuerzahler, viel Geld wert. Ist das Zentrum der dritte Ort schlechthin?
Das kann man schon so sagen. Also ich kann mich den Definitionen der beiden anderen Mitdiskutierenden nur anschließen und würde sagen, das gilt für alle öffentlichen Räume. Und es ist auch wichtig, wir reden über Innenstädte vor allem bei uns in der Arbeit, aber auch über Ortsteilzentren und der öffentliche Raum in der Nachbarschaft ist genauso wichtig. Was die Innenstadt wahrscheinlich unterscheidet von den anderen Räumen, ist, dass dort die Wahrscheinlichkeit höher ist, dass sich alle Milieus der Stadtgesellschaft dort treffen und auch ortsfremde, einheimische Touristinnen, Touristen. Das ist das, weswegen die Innenstadt so herausgehoben ist. Also wenn ich Besuch bekomme von Freunden oder der Familie und ich möchte ihnen meine Stadt zeigen, dann gehe ich in der aller Regel in die Innenstadt.
Die meisten Städte sind ja gewachsen über Jahrhunderte hinweg. Frau Ziemer, wie ein Quartier komplett neu entsteht, das lässt sich ja in Hamburg beobachten. Aus dem früheren Hafengelände oder einem Teil des Hafengeländes wird ein Ort zum Wohnen, Arbeiten, Einkaufen, die Hafencity. Es gibt Kultur, Gastronomie, sowie den Blick auf die Elbe und die Schiffe. Mit dabei ist auch die Universität, an der Sie lehren und forschen. Das ist doch eigentlich der Traum eines jeden Stadtplaners, möchte man meinen, alles von Grund auf machen und zwar so richtig, richtig. Wie neidisch muss ich von der Kurstadt Baden-Baden ausgesehen auf die Hafencity in Hamburg sein?
Naja, das ist schön und schwierig zugleich, wenn man solche großen Stadtentwicklungsprojekte in den Städten oder auch Regionen hat, bei denen man eigentlich bei Null anfängt. Da gibt es ja viele Beispiele, aber die Hafencity ist ja eins der größten innerstädtischen Entwicklungsgebiete in Europa. Und wir haben ja aufgrund der Hafentransformation die Möglichkeit gehabt, auch weil das städtisches Land überhaupt war und noch nicht privatisiertes Land, so eine Stadtentwicklung zu machen über einen langen Zeitraum von 20, 30 Jahren. Und natürlich hat das viele Vorteile. Man kann sich viele schöne Sachen überlegen. Ein Mix aus Arbeiten, Gewerbe, Wohnen. Aber natürlich ist die Urbanisierung auch schwierig, weil sie, wenn sie gewachsen ist, natürlich eben gewachsen ist und lebendiger ist in der Regel. In der Hafencity ist interessant, dass wir einen hohen Anteil an öffentlichem Raum haben, obwohl die Hafencity ja lange sehr steril war und eigentlich überhaupt nicht. Also auch für uns als Universität war das, die ersten 10 Jahre waren schwer, viel zu teuer für die Studierenden, um dort zu wohnen und so weiter. Aber der öffentliche Raum ist bei uns der Zugang zum Wasser. Und da muss ich schon sagen, der ist fast vollkommen erhalten. Kein Zugang zum Wasser ist privatisiert. Und das ist, wenn man das vergleicht mit ähnlichen Projekten in den USA oder Kanada oder auch Lateinamerika oder Skandinavien, schon sehr einmalig. Das heißt aber noch lange nicht, dass die Hafencity super toll urbanisiert ist. Da ist immer noch Luft nach oben. Es ist einfach für viele Menschen viel zu teuer.
Häuser, Straßen, Plätze haben ja die Eigenschaft, die Zeit, in der sie gebaut werden, zu überdauern. Wie gelingt denn jetzt das Wunder, die Lebensqualität öffentlicher Räume so zu gestalten, dass sie auch von späteren Generationen so genutzt werden, wie sich ihre Erbauer das erhofft haben?
In der Hafencity haben wir immer gesagt, das dauert 20 Jahre. Und ich muss sagen, ich fand die Zahl damals lang, als wir da einzogen. Aber es stimmt, es urbanisiert sich jetzt. Es dauert einfach auch lang. Es braucht eine Zeit.
Was meinen Sie mit urbanisieren?
Gastronomie, Menschen, nicht nur Touristen und Touristinnen, das ist bei uns so ein Problem, ne, durch die Elbphilharmonie und so, sondern wirklich auch Leute, die dort leben. Eine gemischte Gesellschaft, die dort lebt, es hat relativ lange gedauert, bis Familien eingezogen sind. Dafür mussten eben auch erstmal Schulen gebaut werden. Es gibt ja eine ganze Menge Infrastruktur, die erstmal da sein muss. Öffentlicher Verkehr muss gut funktionieren, bevor man da überhaupt eine gemischte Gesellschaft reinbekommt. Das passiert jetzt. Auch Baugenossenschaften siedeln sich an, aber das hat gedauert. Das war nicht von Anfang an an so.
Und es muss auch nicht immer gelingen. Also ich denke auch, dass die Hafen City ein ganz gutes Beispiel ist für ein Stadtentwicklungsprojekt, besser als viele, viele andere. Da ist sehr viel nachgedacht worden über öffentlichen Raum, auch über Nutzungsmischung, wenn auch die soziale Mischung, wie Sie sagen, Frau Ziemer, sicher zu wünschen übrig lässt. Aber es gibt eben auch Gegenbeispiele und ich möchte jetzt gar keine nennen, aber ich glaube, das ist uns allen ganz geläufig.
Machen Sie ruhig. Machen Sie ruhig.
Nein, ich möchte es eigentlich nicht.
Okay. Ich würde schon etwas weiter vorne anfangen. Ich habe gerade gestutzt, als Sie gesagt haben, Erbauer des öffentlichen Raums oder wie man sich jemand das gedacht hat. Und da wäre ich schon skeptisch, weil ich glaube, für mich ist konstitutiv für den öffentlichen Raum, dass er eben auch durch das soziale Miteinander entsteht. Natürlich haben wir eine Verantwortung bei der Gestaltung. Und da gibt es ja die Stadtplanerinnen und Stadtplaner, Landschaftsarchitektinnen und Landschaftsarchitekten. Aber am Ende muss sich, und das ist was, was wir sicher auch noch im Laufe der Sendung diskutieren werden, jemand kümmern um den Raum. Und das ist das, wo es vor allem hakt. Also das baulich zu investieren und das Wissen, wie gestalten wir Räume, die attraktiv sind, das ist relativ da. Aber wenn es darum geht, wer kümmert sich jetzt um die Erhaltung des öffentlichen Raumes? Wer springt ein, wenn was kaputt geht, was nicht geplant war? Das ist das, wo es im Zweifel schnell hakt.
Ist das nicht der Bürgermeister?
Das kommt ganz drauf an. Wenn das ein öffentlicher Freiraum ist, der der Stadt gehört, dann ist natürlich der Bürgermeister, die Stadtverwaltung dafür zuständig. Aber da haben wir das Problem, das müssen wir jetzt ein bisschen oder muss ich etwas ausholen. Also es gibt kommunale Pflichtaufgaben. Es gibt Dinge, die Kommunen bezahlen müssen. Dazu gehört zum Beispiel die Verkehrssicherheit. Ja, also wenn ein Spielgerät kaputt ist, es kann sich jemand verletzen, dann muss Abhilfe geschaffen werden. Aber wenn jetzt ein Springbrunnen kaputt geht, von dem keine Gefahr ausgeht, dann hängt es davon ab, ob Geld zur Verfügung steht. Und das steht in Konkurrenz zu anderen Ausgaben, die die Kommunen haben. Und das ist eben die gesamtgesellschaftliche Frage, die wir uns alle gemeinsam stellen müssen. Was ist uns der öffentliche Raum wert?
Herr Maikemper, das ist ein ganz wichtiger Punkt, aber ich würde Ihnen gerne doch in einem anderen Punkt widersprechen, um die Frage der Gestaltung nicht einfach so zu überspringen. Sie haben gesagt, wir wissen ja alle, wie man städtische Orte gestaltet. Und da bin ich mir eben nicht so sicher. Und Herr Ihm, jetzt muss ich doch Ihren Wunsch erfüllen nach einem abschreckenden Beispiel. Sagen wir mal das Europaviertel in Frankfurt am Main. Oder auch das Europaviertel im Sendegebiet in Stuttgart ist sicherlich ein wenig besser, aber auch nicht gerade der Inbegriff von Urbanität. Überhaupt, glaube ich, alle möglichen Orte, die heute irgendwas mit Europa im Namen tragen, sind eher missraten. Und da sehen wir die Probleme der Gestaltung. Also wir sehen eine viel zu schlechte, viel zu banale Architektur. Es sind weitgehend ungestaltete Fassaden, die vielfach aus Putz über Styroporpaketen bestehen. Es sind viel zu breite Straßen, es sind zugige Plätze, es sind ungestaltete Ecken. Das heißt, alles das, was wir an älteren Stadträumen bis in die frühe Moderne, bis in die erste Hälfte des 20. Jahrhunderts schätzen, fehlt dort. Und ich halte das für einen ganz wichtigen Punkt und ich meine auch, dass darüber viel zu wenig gesprochen wird. Wie kriegen wir das eigentlich gestalterisch hin, dass die Räume heute gefallen und vor allem, wie Sie, Herr Ihm, gesagt haben, dass sie auch noch in 20, 30 oder 40 Jahren gefallen.
Oder in 100 Jahren gerne. Ich meine, wir halten uns doch gerne auf in Städten, wo es Fachwerk gibt und wo es Giebel gibt und Fassadendekoration. Denken Sie an Frankfurt, wo man den Römer wieder so gebaut hat, wie er vor 100, 200 Jahren da gestanden hat. Die Leute kommen dahin, die staunen und fühlen sich wohl. Die Architekten gruseln sich allerdings.
Ich meine, für mich ist immer der perfekte öffentliche Raum ist eigentlich die Piazza in südeuropäischen Ländern, in Italien, Frankreich oder auch Spanien oder so. Das ist ein zentraler Raum, der ist groß und das ist eben ein Raum, da treffen sich alt und jung, die Kinder gehen nach der Schule dorthin, man kann sich dort aufhalten, ohne zu konsumieren, man redet. Das sind irgendwie soziale Räume, die sehr gut funktionieren. Ich denke, bei uns gibt es eine ganze große Reihe an dysfunktionalen öffentlichen Räumen. Das sind oft auch kleine Orte, die gar nicht mal benannt werden, die nicht mal einen Namen haben. Und ganz stark hat das bei uns natürlich zu tun mit dem Autoverkehr auch. Und wir versuchen im Moment, die Autos aus den Städten rauszubekommen. Und das war ja auch eine tolle Corona-Erfahrung. Im Lockdown fuhren ja für ein paar Tage mal keine Autos in Städten. Und uns wurde ja plötzlich klar, nochmal, nicht nur auf dem Papier, sondern ganz physisch, wie viel öffentlichen Raum wir haben, wenn die Autos raus sind. Also man muss sich nur vorstellen, wir würden die ganzen Parkplätze umwandeln. Die sind ja im Grunde genommen auch öffentlicher Raum, in einen öffentlichen Raum, der belebt ist. Spielstraßen für Kinder, was auch Spielplätze, was auch immer das sein könnte. Und ich denke, dieses Autothema ist ein ganz fundamentales in unseren Städten, die eben als Autostädte überwiegend geplant wurden.
Darf ich auch widersprechen, damit es nicht langweilig wird? Nein, wir sind uns eigentlich einer Meinung. Nur dem letzten Satz würde ich widersprechen. Der Großteil der städtischen Straßen und Plätze, in denen wir uns bewegen, ist eben nicht für Autos geplant worden. Also für Autos wurden Stadträume eigentlich erst seit der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts geplant. Aber das ist eigentlich, Frau Ziemann, nur volle Zustimmung. Ich würde das nur etwas anders akzentuieren. Diese Straßen und Plätze sind missbraucht. Sie sind für eine Funktionsmischung, ja, auch für unterschiedliche Verkehrsteilnehmer, für ein Miteinander oder Nebeneinander unterschiedlicher Verkehrsteilnehmer geplant und nicht für die Dominanz des Autoverkehrs, wie wir sie heute nicht überall, aber doch in den meisten öffentlichen Räumen erleben.
Ja, da kann ich vielleicht nochmal einhaken, weil ich auch gerade danke, Herr Bartetzky, für Ihren Widerspruch vorhin zu der Frage, ob das Wissen da ist. Ich würde das vielleicht nochmal präziser darstellen und sagen, die Anforderungen, die sich an öffentliche Räume stellen, die werden immer komplexer oder sind so vielfältig, dass es kaum möglich ist für einzelne Akteure, das auf Anhieb alles richtig zu machen. Also wir im Bundesinstitut für Baustadt und Raumforschung machen wir eben unter anderem Politikberatung für den Bund, aber es gibt auch diverse Förderprogramme, wo Städte unterstützt werden. Und um das beispielhaft mal zu illustrieren, es gibt das Problem des Hitzeschutzes. Ja, wie bekomme ich Bäume installiert in der Stadt oder temporäre Dächer, die ich im Sommer aufspannen kann, wie schaffe ich es, dass Regenwasser versickert, dann die soziale Funktion, wir haben eben schon über Cafés und dritte Orte gesprochen, wie kann ich dafür sorgen, dass nicht, also ich kann baurechtlich vorsehen, dass ein Café dort entstehen kann, aber wie kann ich dafür sorgen, dass es tatsächlich auch wirtschaftlich überlebt und wie kann ich den öffentlichen Raum so gestalten, dass verschiedene Generationen, möglichst vielfältige Teile der Stadtgesellschaft gerne hingehen? Das sind Fragen, da liegt im Einzelnen, würde ich schon sagen, sehr viel Wissen vor. Aber das Schwierige ist eben, das vor Ort tatsächlich umzusetzen. Und das hat natürlich auch damit zusammen, dass Stadtentwicklung immer durch ein Zusammenspiel aus öffentlichen und privaten Akteuren entsteht. Es gibt eben nicht einen Akteur, der einen öffentlichen Raum plant, sondern es gibt Zuständigkeiten der Kommune für eine Freifläche vielleicht und dann gibt es Private, die Häuser bauen und am Ende stimmt die Stadtgesellschaft mit den Füßen ab, ob sie Angebote wahrnimmt oder nicht. Und das zusammenzubringen, das ist, glaube ich, die Herausforderung dabei.
Wie wichtig ist da die Mitarbeit der Betroffenen, also der Leute, die letztlich dann so einen öffentlichen Ort bespielen sollen? Werden die irgendwo mit reingenommen in diesen Prozess oder setzt man denen einfach etwas vor und sagt, jetzt macht mal was damit? Am Ende ist es so ein zugiger Platz voller Kuben, wie ihn gerade Herr Bartetzky erzählt hat und niemand fühlt sich da wohl. Das kann es ja nicht sein.
Naja, Bürger- und Bürgerinnenbeteiligung oder Co-Kreation von Stadt, wie wir das ja auch nennen, ist ja sehr ausgeprägt in Deutschland zumindest. Das ist ja auch qua Gesetz vorgegeben. Und was man ja häufig auch sieht, ist, dass Plätze, die sich angeeignet werden sogar, also da geht man ja noch einen Schritt weiter, von häufig auch Künstlerinnen und Künstlern, die sind, die dann relativ gut funktionieren. In Hamburg gibt es immer dieses Beispiel von Park Fiction. Das ist so ein Park in St. Pauli, der eigentlich hätte zugebaut werden sollen. Und da gab es ganz, ganz starken Anwohner-Anwohnerinnen-Protest. Und die haben über lange Jahre hinweg viele Aktionen mit den Anwohnern, mit der Nachbarschaft gemacht und haben es eben geschafft, dass dieser Platz freigelassen wurde. Dass dort nicht gebaut wurde, das ist so eine Sichtachse auch von den Leuten, die dort wohnen, aufs Wasser, die eben gerne freigehalten werden sollte. Und das ist zum Beispiel, funktioniert gut, ne? Da war es wirklich aber auch so, dass es ein ganz starker Wunsch der Nachbarschaft war, dass dieser Platz als Platz überhaupt mal gestaltet wird. Das ist ganz wichtig und das findet ja auch an ganz vielen Orten statt. Also diese Top-Down-Planung, das wissen wir ja nun aus ganz vielen Beispielen, funktioniert ja oft nicht.
Ja, dem kann ich mich auch nur anschließen. Das haben wir im Laufe des 20. Jahrhunderts gelernt, dass diese Zwangsbeglückung der Gesellschaft durch vermeintlich allwissende Architekten und Stadtplaner überhaupt nicht funktioniert. Man kann sehr glücklich sein, wenn die Initiative aus der Bürgerschaft kommt. Das ist natürlich der Idealfall. Aber auch wenn sie nicht von der Bürgerschaft kommt, ist Bürgerbeteiligung immer wichtiger. Also die Kommunen machen immer mehr Aufwand mit der Bürgerbeteiligung. Das kann man in den allerletzten Jahren auch wirklich sehr gut beobachten. Es gibt verschiedene Mitwirkungsformate. Es gibt öffentliche Abstimmungen über Bauprojekte bei Wettbewerben zum Beispiel. Da bleibt aber eine gewisse Spannung drin, weil die Entscheidung am Ende doch eine Sache von Fachleuten ist. Und ich habe auch schon Beispiele erlebt, dass die Öffentlichkeit ein bestimmtes Votum abgegeben hat, zum Beispiel für ein Projekt oder für eine Planungsvariante, und am Ende hat sich entweder die Stadt oder die zuständige Jury für einen anderen Weg entschieden, was dann immer wieder zu Diskussionen und auch zu Unzufriedenheit führt. Das spricht aber überhaupt nicht dagegen, aber wir müssen uns schon auch klar machen, Stadtplanung ist keine basisdemokratische Mehrheitsentscheidung.
Wenn es um den öffentlichen Raum geht oder konkrete Plätze, würde ich sagen, kann man da schon ein bisschen mehr machen. Natürlich gibt es rahmenrechtliche Bestimmungen, technische Möglichkeiten. Was auch ganz wichtig ist, worauf wir vielleicht noch zu sprechen kommen werden, ist, was unter der Erde ist beim öffentlichen Raum. Ja, wenn da Leitungen liegen, kann ich keinen Baum pflanzen oder auch bei einer Tiefgarage gegebenenfalls. Aber wenn ich mal davon ausgehe, ich habe einen Platz, der soll umgestaltet werden, dann ist eine klassische Bürgerbeteiligung, ein emeritierter Professor aus Aachen, Klaus Selle, der da ein bekannter Name ist, der hat immer so schön zusammengefasst, wenn ich die Bürgerinnen und Bürger frage, was soll da hin auf dem Platz, dann sagen die mir, ein Baum, eine Bank und ein Brunnen. So, und wenn ich das jetzt 10-mal gemacht habe, dann weiß ich das eigentlich, und ich glaube, diese Art von Bürgerbeteiligung ist nicht zielführend. Aber ich kann natürlich auch ganz anders daran gehen und Leute einladen, die Nachbarschaft einladen und aktivieren, auch wenn es um die bauliche Umgestaltung geht, und sage eben mit den Vorschlägen kommen und sage, es sollen Bäume gepflanzt werden und Bänke. Und ich habe auch in Vorbereitung des Gesprächs dann nochmal drüber nachgedacht. Und so ein praktisches Beispiel, ja, wenn ich die Leute aktiviere, also ich als Planerin, als Planer, als Stadt oder aber auch eben als zivilgesellschaftlicher Akteur, als Verein, der vielleicht die Initiative übernommen hat, wie Herr Bartitzky das eben gesagt hat, dann komme ich vielleicht dahin, dass Kinder an der Baumpflanzung mit beteiligt sind oder die Farbe für die Bank auswählen können oder Ähnliches. Und all das schafft Identifikation und stärkt den Zusammenhalt zu dem Ort. Und ja, auf den Punkt gebracht, wenn ich jetzt als Großmutter weiß, dieser Baum wurde von meinem Enkel mitgepflanzt, dann laufe ich vielleicht im Hitzesommer ein paar Meter weiter mit der Gießkanne, um mich darum zu kümmern und mitzuhelfen. Ich bin natürlich nicht dafür verantwortlich, aber ich glaube, auf diese Art und Weise, ja, mit Menschen zu arbeiten, ist wichtiger, als sie abstimmen zu lassen darüber, was geschieht.
Der öffentliche Raum. Wie finden wir zusammen? Unser Thema hier im Forum in SWR Kultur mit Dr. Moritz Maikämper vom Bundesinstitut für Baustadt- und Raumforschung, mit Professor Arnold Bartitzky vom Leibniz-Institut für Geschichte und Kultur des östlichen Europas in Leipzig und Professorin Gesa Ziemer von der Hafen City Universität in Hamburg. Wer sich in einen öffentlichen Raum begibt, der muss auch irgendwie dafür sorgen, dass der öffentliche Raum menschenfreundlich bleibt. Wir kennen das alle aus dem Internet. Da funktioniert das teilweise ganz besonders schlecht, weil Hass und Hetze und gegenseitige Vorwürfe einem das Kommunizieren verleiden. Das passiert natürlich auch in der Fußgängerzone, wenn da plötzlich Müll drin liegt, wenn da zu viele Bettler sind oder Obdachlose, wenn irgendwas nicht stimmt, wenn man das Gefühl hat, hier fühle ich mich nicht mehr sicher. Wie zerbrechlich ist eigentlich dieses Gefüge, dass sich alle irgendwie verantwortlich fühlen und nett miteinander umgehen?
Sehr, sehr zerbrechlich. Es ist alles andere als selbstverständlich, dass unsere Städte nach wie vor relativ sicher sind. Auch das ist etwas, das uns unterscheidet von weiten Teilen der Welt. Wenn wir bei Freunden zu Besuch sind oder eine Veranstaltung besuchen, dann ist unser Nachhauseweg in der Regel kein Problem. Wir machen uns darüber keine Gedanken. Ich weiß, dass das so einfach auch nicht ist und dass das nicht überall gleichermaßen gilt und auch nicht für alle Bewohnerinnen und Bewohner von Städten gleichermaßen. Aber wir haben doch ein allgemein stark ausgeprägtes Sicherheitsgefühl, und das ist wirklich eine, ja, auch eine große Leistung. Das ist sehr zerbrechlich. Wir müssen sehr achten auf die Balance, auf gewisse Verhaltensregeln. Aber ich würde gerne einen Punkt herausstellen, der mir ganz wichtig ist. Wir dürfen in Deutschland noch ausgesprochen viel im öffentlichen Raum. Ich kann mich auf eine Parkbank setzen mit einer Pulle Bier und eine Zigarette rauchen. Nicht überall, aber an den allermeisten Orten in Deutschland. Das ist fast überall, sogar in Europa, in anderen Ländern untersagt. Ich weiß nicht, wann ich sowas das letzte Mal gemacht habe. Vielleicht habe ich das auch noch nie gemacht. Aber mir ist es ganz wichtig, dass ich das darf. Und ich halte das auch für ein hohes Gut, dass wir eine gewisse Toleranz haben und auch eine gewisse Lässigkeit und vielleicht auch einen gewissen Vertrauensvorschuss, ja, dass nicht alles mit Regeln durchgeplant und reguliert werden muss. Nur so als Gegenbeispiel, vor einiger Zeit war ich auf der berühmten High Line in New York. Das ist eine aufgeständerte Güterbahn, die sehr spektakulär umgestaltet wurde zu einem öffentlichen Weg und zu einer Parkanlage. Und wenn man die betritt, dann wird man erstmal empfangen von einem Dutzend von Piktogrammen mit lauter Verboten. Betteln ist verboten, natürlich ist Rauchen verboten, Trinken ist verboten, Essen ist verboten, Pöbeln ist verboten, Haustiere sind verboten, Skateboard, Fahrrad und so weiter. Und da bin ich immer wieder in Deutschland froh, dass wir eine gewisse Lässigkeit noch an den Tag legen.
Ich möchte das absolut unterstützen, was Sie dort sagen, weil ich schaue auf Stadtentwicklung auch sehr international in meinem Forschungsschwerpunkt, und das ist absolut richtig. Sicherheit und Freiheit. Wir können uns extrem frei bewegen im öffentlichen Raum. Ich war neulich in Shanghai, und eine sehr dichte Stadt, hohe Bevölkerungszahl. Dort war es so, an einem Sonntag auf den öffentlichen Räumen durften wir nicht stehen bleiben. Da standen rechts und links Polizisten und haben uns sozusagen angewiesen, uns permanent zu bewegen und einfach weiterzugehen, ne? Weil da einfach so viele Leute auch waren, dass es einfach schwierig ist, wenn die Leute sich dann dort aufhalten. Aber das ist eine ganz andere Konzeption von einem öffentlichen Raum, als wir den haben. Sie haben Sicherheit erwähnt. Ich möchte auch gerne nochmal das Thema Gewalt gegen Frauen hier einbringen. In ganz, ganz vielen öffentlichen Räumen dieser Welt wird massive Gewalt gegen Frauen angewendet. Ich komme gerade aus Lateinamerika wieder. Wir haben Partner und Partnerinnen in Mexiko. Dort verschwinden sehr, sehr viele Menschen bis heute. Und der Zócalo zum Beispiel in Mexico City, ein total politischer Platz auch, ne, in dem demonstriert wird, in dem unter anderem auch das Verschwinden dieser Menschen öffentlich gemacht wird. Also ich halte, Sie hatten das ganz am Anfang gefragt, Herr Ihm, ich halte den öffentlichen Raum auch für einen extrem politischen Raum. Und da wir hier in Deutschland noch hoffentlich lange in einer demokratischen Gesellschaft leben, können wir uns eben auch so frei bewegen. Aber in ganz vielen anderen Ländern der Welt ist das überhaupt nicht der Fall. Und das ist ein Gut, das wir eigentlich viel, viel mehr schätzen und pflegen sollten.
Frau Zimmer, wo würden Sie die Grenze ziehen zwischen dem, was man zu tolerieren hat, und dem, was man zu kritisieren hat? Also der Mensch, der auf der Parkbank sein Bierchen trinkt, absolut okay, habe ich kein Problem mit. Wenn ich jemanden in der U-Bahn antreffe, der seine Füße auf den gegenüberliegenden Sitz legt, dann stört mich das. Eigentlich möchte ich den dann auch beschimpfen. Ich tue es aber meistens nicht, weil ich ein bisschen zu feige bin oder zu faul. Ich weiß es nicht. Also wo zieht man die Grenzen?
Ja, das ist, finde ich, eine total wichtige Frage, und die kann man natürlich nicht so pauschal beantworten. Es gibt kulturelle Codes. Es gibt Länder, in denen es kein Problem wäre, die Füße auf den Tisch zu legen. Es gibt auch Länder, in denen man öffentlich schläft, wie zum Beispiel in China. Und wenn dann der Kopf des Nachbarn auf meine Schulter fällt in der S-Bahn, ist das in China eigentlich erst nochmal kein Übergriff, sondern es ist eigentlich relativ normal, dass in China Leute eben im öffentlichen Raum auch schlafen. Das musste ich auch lernen, das finde ich aber auch ganz toll. Bei uns wäre das komisch, wenn ich in der U-Bahn sitzen würde und der Kopf des Nachbarn würde auf meine Schulter fallen. Da würde ich sagen, entschuldigen Sie bitte. Also das ist natürlich kulturell kodiert, und ich würde grundsätzlich sagen, in dem Moment, in dem Gewalt ausbricht, muss man natürlich eingreifen. Und das passiert ja auch ganz oft. Der öffentliche Raum ist ja nicht nur Ort der Demokratie im positiven Sinne, sondern wir haben ja oft auch starke Gewaltausschreitungen. Und dann wird eingegriffen und muss natürlich auch eingegriffen werden.
Herr Maikämper, wie gehen Sie damit um? Sie müssen Programme schreiben, Dinge entwickeln, Geld am Ende auch rausrücken. Und jetzt haben Sie die Schwierigkeiten erzählt. Ich kann keinen Baum pflanzen, wenn da drunter irgendwie eine Stromleitung ist. Jetzt verändern sich auch noch die gesellschaftlichen Codes. Wie verschaffen Sie sich da Orientierung? Experimentieren Sie?
Ja, auf jeden Fall. Also das wird gefördert und auch vielerorts praktiziert, initiiert von, das haben wir schon gehört, von Vereinen und Leuten, die sich zusammentun, die was verändern wollen. Das wird auch von Kommunen unterstützt. Die Hochschulen, die wir auch schon mehrfach erwähnt haben, sind da sehr umtriebig, um Orte zu verändern. Und das Ausprobieren und Experimentieren gehört auf jeden Fall dazu. Aber ich würde da nochmal von der anderen Seite herkommen. Also wenn ich auch aus eigener Beobachtung, über Frau Zimmer hat eben über die Pandemie gesprochen, ihre Erfahrung geschildert. Mein Eindruck ist, dass Teile der etablierten Stadtgesellschaft, also Menschen, denen es ökonomisch relativ gut geht und die vielleicht auch etwas konservativ an einer Vorstellung einer Innenstadt hängen, die so nicht mehr realisierbar ist und auch vielleicht gar nicht unbedingt gut war in allen ihren Facetten, die meiden die Innenstadt und können das vielleicht auch, weil sie privat einen Garten haben, eine Terrasse, einen Balkon und im Zweifel mit dem Auto von A nach B kommen. Und andere Menschen, die das nicht haben, die beengt wohnen, die sind darauf angewiesen auf öffentliche Freiräume. Und da scheint mir ein bisschen, ja, nicht gekippt zu sein, aber zumindest ist das ein schleichender Prozess, dass das Publikum, die Menschen, die sich in den Innenstädten aufhalten, sich verändert haben. Und ich finde, das haben auch meine Mitdiskutierenden eben schon gut dargestellt, der Weg kann jetzt nicht sein, über Verbote zu argumentieren, sondern ich würde eher appellieren, an alle in die Innenstädte zu gehen und die Freiräume zu nutzen. Also auch ich habe das auch in der Pandemie gemacht, bin mit meiner Müsli-Schüssel auf die Straße gegangen und habe mich auf die Mauer gesetzt und interagiert, geschaut, was da passiert. Also die Innenstädte funktionieren nur dann und der öffentliche Raum, wenn sich alle wohlfühlen, alle dort gern hingehen und Punkt.
Also ganz entscheidend in Italien, nicht? Am Samstagabend, der Corso, ja, sehen und gesehen werden. In egal welche Stadt, die Leute gehen einfach raus, ziehen sich schick an und gehen die Hauptstraße, also die Fußgängerzone, einmal rauf und einmal runter und das vielleicht mehrmals am Abend und fühlen sich gut dabei. Das scheint aber bei uns in Deutschland kaum noch eine Rolle zu spielen, dieses Sehen und Gesehen werden, oder?
Das hat aber auch etwas damit zu tun, dass diese Piazzas in Italien so unglaublich gut aussehen. Und damit würde ich gerne nochmal anschließend an das, was Frau Ziemer und Herr Maikämper gesagt haben, ich schließe mich voll an. Ich würde gerne nochmal versuchen, diesen Gestaltungsaspekt ins Gespräch zu bringen. Ich glaube, je besser wir einen Ort gestalten, desto höher die Chance, dass er gut behandelt wird. Wir sind natürlich niemals sicher vor Vandalismus, das kann man natürlich niemals völlig verhindern, aber es ist schon vielfach beobachtet worden, wenn etwas hochwertig gestaltet wird, dann wird es eher respektiert. Wenn unsere öffentlichen Räume aber eine Möblierung haben, die zum Beispiel aus der sogenannten Verteidigungsarchitektur, amerikanischer Begriff Defensive Architecture oder Hostile Architecture besteht, das sind zum Beispiel Bänke, die so kurz sind, dass sich niemand drauflegen kann, oder das sind Sitzgelegenheiten, die aus Plexiglas oder aus Metall sind, damit es dort nicht bequem ist, aus einer paranoiden Angst vor unwillkommenen Nutzern. Wenn die Orte so gestaltet sind, dann ziehen sie geradezu Vandalismus an sich. Und ich glaube, dass wir da auch eine gewisse Chance haben, ja, nicht das Verhalten zu regeln. Also da muss man sich da auch der Grenzen bewusst sein. Aber nochmal kurz, je besser, je anspruchsvoller ein Ort gestaltet wird, desto besser wird er tendenziell behandelt.
Das teile ich absolut. Ich finde auch den Corso, den Sie eben genannt haben, ein wunderbares Beispiel. Vielleicht noch ein Versuch einer Antwort auf Ihre Frage, warum das bei uns etwas weniger stark ausgeprägt ist. Hat ja vielleicht auch damit zu tun, dass viel Sehen und Gesehen werden eben auch im Internet stattfindet heute und nicht mehr unbedingt so physisch draußen auf dem Platz. Und ich finde diese Kombination vielleicht von analog und digital, die wir heute performen, als Gesellschaft auch interessant, wenn wir über den öffentlichen Raum nachdenken.
Also die beste Verbindung von virtuell und real ist, glaube ich, das Pokémon, nicht? Also sie schauen auf ihr Smartphone und dann hüpft da plötzlich in der realen Kulisse irgendein Fantasiemonster rum. Ist bei einigen Leuten immer noch total beliebt. Wie sehen Sie denn, Frau Ziemer, die Zukunft unserer Städte mit einer weiteren Entwicklung digitaler Räume und einem gewissen Verfall der Innenstädte, wenn da immer mehr Ein-Euro-Läden und Barbershops und Nagelstudios reinkommen? Wie geht das weiter? Wie können wir die Innenstädte, die öffentlichen Räume attraktiv halten?
Also ganz kurz zu dem Pokémon, das ist lustig gewesen. Ich hatte das auch mal in einem Artikel geschrieben. Ich hatte mal einen Kollegen zu Gast und der kam aus Japan und der hat sich die Hafen City angeguckt und hat gesagt, die ist ja total toll, aber das Riesenproblem ist, es gibt keine Pokémons hier. Und das war so ein Gamer. Und der hat das als riesengroßes Manko empfunden, dass offensichtlich in der Hafen City keine Pokémons programmiert sind. Das fand ich sehr lustig. Also ich denke, ein Thema vielleicht, Räume überhaupt, ich meine Stadt überhaupt, aber auch öffentliche Räume, sind eben auch Datenräume. Und was wir ja eigentlich auch machen, wir bauen diese digitalen Zwillinge. In Deutschland und dann auch in vielen anderen Ländern, in fast allen Städten der Welt, werden zumindest Teile von diesen Zwillingen gebaut. Wir versuchen virtuell erstmal zu simulieren, was überhaupt stattfindet, bevor wir das in die Realität umsetzen. Da ist noch sehr viel Luft nach oben. Die funktionieren, würde ich mal sagen, noch nicht so gut, dass man da wirklich was draus ableiten kann. Aber die technologischen Entwicklungen sind rasant. Und die Frage ist heute eigentlich auch, wenn wir über Stadtentwicklung nachdenken, inwieweit haben wir Daten zu öffentlichen Räumen zum Beispiel und inwieweit können wir virtuell planen, damit wir vielleicht bestimmte Fehler auch irgendwann mal nicht mehr machen. Städte, die wenig Daten haben, öffentliche Räume, die keine Datenräume sind, sind eben heute auch schwierig zu planen, weil wir halt immer mehr mit Software planen. Wir machen immer mehr Szenario-Planning mit Software. Mhm. Wir haben urbane Datenplattformen. Wir stellen die Daten zur Verfügung für Bürger und Bürgerinnen. Und wenn wir diese Daten nicht haben, dann geraten Städte schon auch stark ins Hintertreffen.
Frau Ziemer, darf ich noch mal nachfragen, also anschließend an die Frage von Herrn Ihm, weil ich das bin einfach neugierig von Ihnen darüber etwas zu erfahren, zum Zusammenhang zwischen der zunehmenden Bedeutung virtueller Räume und der Nutzung von Stadträumen. Würden Sie sagen, dass sich die Nutzung der Stadträume bereits jetzt verändert hat? Also durch den Gebrauch des Computers und des Handys. Also früher hingen ja viele am Fernseher. Das konnte man ja auch 8 Stunden lang machen. Heute benutzt man vor allem das Handy, aber mit dem Handy kann man ja auch rausgehen. Also mit dem Handy ist man ja mitunter im öffentlichen Raum. Also was hat sich da eigentlich verändert? Kann man das irgendwie zusammenfassen? Mhm. Gehen jetzt weniger Menschen raus als früher?
Komplexe Frage, ne? Also ich glaube, dass sich die Planung von öffentlichen Räumen bereits jetzt, ich sag mal im Prozess zumindest, es ist vielleicht noch nicht in der Ästhetik oder Optik sichtbar, aber im Prozess, wie Planung agiert, sehr verändert durch den Einsatz von diesen Planungssoftwares, die wir haben. Sie sprechen jetzt mehr aber von den Bürger und Bürgerinnen, ne, die auf dem Handy irgendwelche Apps,
von der Nutzung städtischer Räume.
Die haben irgendwelche Apps oder so. Und da gibt es ganz viele Zusammenhänge. Zum Beispiel haben wir ein Forschungsprojekt gemacht und haben so ein bisschen diesen Zusammenhang untersucht. Es gibt auf Instagram Plätze, die sehr viel fotografiert werden, die sogenannt Instagrammable sind. Die werden dann auch häufiger aufgesucht. Da finden einfach Dinge statt. Das sind die Orte, an die wir gehen, wenn wir in Städte gehen. Das ist so wie ein bisschen wie der Reiseführer früher, der aber heute nicht mehr der Reiseführer ist, sondern es ist eher dann der Ort, der eben häufig fotografiert wird oder der, sagen wir mal, in diesen visuellen Diskurs auf Instagram eingebettet ist. Das muss ja nicht immer nur ein Foto sein, das kann auch eine Geschichte sein drumherum, das kann ein Aufruf sein. Zum Beispiel fand ich dieses Cornern total interessant in den letzten Jahren in den Städten. Wenn junge Leute sich einfach meistens in der Nähe von einem Kiosk oder einer Bar in Massen hingesetzt haben, einfach auf die Straße. Das war eigentlich gar kein definierter öffentlicher Raum im Sinne von, es war kein Park oder so. Aber die haben das einfach genutzt, haben sich über Instagram oder über irgendwelche Messenger-Dienste zusammengefunkt, haben sich dort hingesetzt und haben ihr Bier getrunken. Eigentlich ganz friedlich. Aber es war irgendwie eine lustige, so ein bisschen so eine Pop-up. So ein Pop-up-Phänomen. Also insofern gibt es da schon, glaube ich, sehr enge Zusammenhänge, die natürlich variabel sind und da gibt es viele verschiedene Formen von Anwendungen.
Also früher hatte die aber Kirche klar, die Funktion, klar. Nicht? Da kam die Gemeinde in die Stadt.
Genau, aber die Kirche war ein sehr stabiler Ort. Ne? Jetzt ist das, glaube ich, fluider und es ist eben so diese Pop-up-Kultur, die wir ja auch im Gewerbe und in der Kultur und in vielen anderen Bereichen haben, die entwickelt sich auch in Bezug auf die Kreation von öffentlichen Plätzen, die dann aber vielleicht nur für 3, 4, 5 Wochen bestehen oder manchmal auch nur für einen Abend und dann zieht die Gruppe auch wieder weiter.
Nicht jeder öffentliche Raum, nicht jede Innenstadt ist für jeden gleichermaßen erreichbar. Die Landbewohner haben es da ein bisschen schwieriger als die Leute, die eh schon in der Stadt wohnen. Manche Teile der öffentlichen Räume sehen schon so teuer aus, weil da livrierte Kellner rumlaufen, versteckt hinter irgendwelchen Kübelpflanzen, dass man sich sagt, also da gehe ich mal lieber nicht rein, da gucke ich nur hin. Wie sehr stimmt eigentlich die Vorstellung, dass der öffentliche Raum wirklich ein Raum der Gleichberechtigung ist oder der Gleichstellung?
Ob das stimmt, kann ich nicht sagen, aber ich würde sagen, es ist auf jeden Fall der normative Anspruch. Der öffentliche Raum ist dadurch konstituiert, dass er für alle zugänglich ist. Und es gibt eben Konstellationen, da kann ich das realisieren. Ja, also erstmal, indem ich auch mit Nutzenden der Räume gemeinsam diese plane und gestalte. Und wir haben auch in einem Projekt, was gerade in dem Referat, in dem ich arbeite, bearbeitet wird, eine tolle, eindrucksvolle Übersicht über inklusive Platzgestaltungen und Neugestaltungen von migrantischen Gruppen, von Frauen für Frauen, queere Milieus und so weiter und so fort. Da gibt es tolle Beispiele und man kann schon sagen, dass ein Raum, der von den Schwächsten der Gesellschaft gestaltet ist, grundsätzlich auch inklusiv für alle ist. Aber es gibt natürlich Situationen, wo zum Beispiel Drogen, Milieus, Wohnungslose und so weiter, die sich treffen und eine Nachbarschaft und eine Schule zum Beispiel, da kann ich nicht einfach platt sagen Inklusion, sondern da muss ich dann in Aushandlungsprozesse gehen. Und auch da gibt's aber gelungene Beispiele, dass man eben dann einen öffentlichen Raum, einen Platz so aufteilt, dass die Gruppen nebeneinander koexistieren können. Das ist Aufwand, aber es geht.
Ich finde, Sie haben das gut beschrieben. Das ist unser Anspruch, aber der ist oft nicht eingelöst. Also ich meine nur schon die griechische Agora, wenn wir mal davon ausgehen, dass das so eine Art initial öffentlicher Ort war, in unserer Kultur zumindest, war nicht für alle Leute zugänglich. Sklaven und Frauen durften die Agora auch nicht betreten, aber natürlich haben wir heute den Anspruch und ich sehe das so wie Sie, das hängt ab vom Prozess und von der Gestaltung. Aber eine Sache vielleicht noch, dritte Orte wurden am Anfang erwähnt, halb öffentlich, vielleicht war es nicht so gemeint, aber was wir in Innenstädten auch ganz viel haben, sind diese Business Improvement Districts, das heißt solche Orte, die eben sehr, sehr stark auch von Unternehmen und von dem Gewerbe geprägt sind. Und das sind natürlich keine inklusiven Orte, weil das dann in der Regel die Orte sind, die sehr teuer sind. Und wir haben in Hamburg einen Großteil der Innenstadt, der so gestaltet ist, wo dann einfach die Wirtschaft quasi Aufwertung des öffentlichen Raumes zwar übernimmt, wie Beleuchtung und vielleicht schöne Pflastersteine und auch Fassaden, aber das eigentlich kein Ort ist, der besonders inklusiv ist, weil er einfach zu teuer ist.
Wir leben ja in Deutschland an einem Ort, in dem die Infrastruktur permanent bröckelt, Brücken fallen um, Gleise gehen kaputt. Aber wenn ich das jetzt richtig gehört habe, dann sind Sie eigentlich mit dem Zustand unserer öffentlichen Räume, namentlich also auch der Zentren in den Städten, eigentlich noch ganz zufrieden.
Ganz wichtig ist, denke ich, dass die öffentlichen Räume in einem ganz engen Sinne öffentlich bleiben. Das heißt, dass sie nicht privatisiert werden. Privatisierung erfolgt zum Beispiel durch den Bau von Shopping-Malls, von Einkaufszentren, zunehmend in den Innenstädten in den letzten Jahrzehnten. Inzwischen sind sie auch wieder Auslaufmodelle und potenziell Abrisskandidaten, aber man war sich vor 20 Jahren ungefähr sicher, das sei die Einkaufsform der Zukunft. Das sind ja auch öffentliche Räume beziehungsweise halb öffentliche Räume und übrigens in Großstädten auch ganz wichtige Treffpunkte für Jugendliche. Es gibt dort Sitzbänke, es ist überdacht, beheizt, also wetterunabhängig. Aber es sind reglementierte private Räume mit Schließzeiten und auch mit einem gewissen Regime gegenüber unwillkommenen Nutzerinnen und Nutzern. Was wir aber in Deutschland in einem sehr geringen Ausmaß bis jetzt haben, so gut wie gar nicht, sind sogenannte gated communities. Das heißt also privatisierte Stadtbezirke, in die nur die Bewohner und ihre Gäste hereinkommen, die bewacht sind, eingezäunt sind. Das gibt es in den meisten Ländern, auch in Europa, von anderen Teilen der Welt ganz zu schweigen. In Polen zum Beispiel werden mitunter ganze Straßen privatisiert und da wird öffentlicher Raum entzogen. Das ist in Deutschland zum Glück nicht so und ich glaube, das wird nicht kommen. Man muss darauf aber auch sehr achten, dass das so bleibt.
Und es gibt eine große Diskrepanz zwischen der Bedeutung, die öffentliche Räume für Kommunen haben und dem Geld, was sie in den Unterhalt investieren können. Das ist etwas, was eine Daueraufgabe darstellt. Und ich glaube, dass in Anlehnung an das, was Frau Ziemer eben gesagt hat, am Beispiel der sogenannten Business Improvement Districts, es ist schwierig tatsächlich, wenn kapitalgetrieben die Aufwertung von öffentlichen Räumen betrieben wird. Aber umgekehrt gilt es schon, die finanziell starken Akteure mit einzubeziehen, wenn es darum geht, den öffentlichen Raum zu erhalten und unterhalten. Da ist auch Interesse dran. Andere Menschen können vielleicht nicht Geld, aber Zeit dafür einbringen. Und da sind wir wieder beim Thema Identifikation und der Formel, der öffentliche Raum muss uns etwas wert sein.
Frau Ziemer, Stichwort Attraktivität des öffentlichen Raums. Sie kümmern sich ja sehr um die Zukunft, deshalb möchte ich Sie zum Schluss noch mit einem Zitat aus der Vergangenheit konfrontieren von Erich Kästner. Da sitzt er in einem Café in der Innenstadt und dichtet, da stand er in der Stadt Berlin auf von dem kleinen Tisch. Keiner der Menschen kannte ihn. Da fing er an, den Hut zu ziehen. Not macht erfinderisch.
Sehr schön, sehr schön. Schönes Zitat. Ja, klar. Ganz sicher. Ich finde, einen Aspekt, den ich noch einbringen möchte, vielleicht ist auch noch mal kurz der Aspekt der Natur, ist diese Renaturierung der Städte, die wir im Moment tun. Man kann überall sehen, dass öffentliche Plätze gut funktionieren, wenn sie eben auch grün haben. Das macht auch, dass wir aufeinander zugehen, dass wir vielleicht einfach auf der Wiese zusammensitzen und grillen oder Fußball spielen oder irgendwas tun. Das, denke ich, ist ein großes Thema im Moment. Entsiegelung der Städte, gerade der Innenstädte auch, mehr Natur zurück in die Städte. Nicht nur aus ökologischen Gründen, sondern tatsächlich auch aus sozialen und kulturellen Gründen.
Professorin Dr. Gesa Ziemer von der Hafen City Universität in Hamburg, Dr. Moritz Maikämper vom Bundesinstitut für Baustadt- und Raumforschung und Professor Dr. Arnold Bartetzky vom Leibniz-Institut für Geschichte und Kultur des östlichen Europas in Leipzig. Das war unser Thema, der öffentliche Raum. Wie finden wir zusammen? Am Mikrofon war Thomas Ihm. Ihnen dreien herzlichen Dank für die Diskussion.